ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Dr. Tobias Endler.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen?
Mir geht's gut. Ich freue mich, zurück zu sein bei SWR. Und ich bin gespannt, auf was wir zu sprechen kommen. Gibt ja jede Menge.
Ja, Sie waren vor ein paar Jahren schon mal bei uns in der Sendung SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim damals. Und das war kurz nach der Wiederwahl oder nach der Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten. Das war noch ganz andere Vorzeichen damals.
Nicht nur das, sondern es fühlt sich an wie eine andere Zeit. Es fühlt sich an wie auf einem anderen Planeten damals. Es hat sich dermaßen viel verschoben. Es ist vermeintlich so vieles sagbar geworden, was es damals noch nicht war. Oder nicht mehr zu sein schien, weil eben Amerika ja aus Sicht vieler bei uns in Deutschland vermeintlich die Kurve kriegt und nach dieser Trump-Katastrophe jemanden, die eine ältere Vernunftfigur, einen Staatsmann wie Joe Biden ins Amt wählt. Und jetzt scheint sich die Geschichte womöglich zu wiederholen. Das ist so ein bisschen, ja, es hat so einen Drehtüreffekt irgendwo. Ich wundere mich ein Stück weit, worüber wir heute wieder sprechen.
Ja, kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Sie sind Politikwissenschaftler, Amerikanist, ein Experte für die US-Politik. Sind Sie auch USA-Fan?
Ja, nach wie vor. Ich habe zumindest, wie soll ich sagen, ich bin fasziniert von den USA, von der Widersprüchlichkeit, von der Vielfältigkeit. Ich habe an Amerika und mit Amerika gelernt, dass der Mensch fasziniert sein kann, betroffen, abgestoßen, irritiert und wieder fasziniert, wenn Sie so wollen. Und das alles gleichzeitig. Das war schon so, als ich in den USA gelebt habe und das hat sich nicht geändert bis heute.
Wann waren Sie zuletzt dort?
Letztes Jahr. Ich bin regelmäßig in den USA, jetzt schon ein paar Monate nicht. Natürlich hätte es mich in den Fingern gejuckt, auch am Super Tuesday dann vor Ort zu sein oder im Nachgang dazu vor allem. Hat dieses Mal jetzt terminlich nicht gereicht, aber es ist eine Frage der Zeit, bis ich wieder hinfahre. Man muss dort sein, man muss durchs Land reisen, am besten mit dem Mietauto, um dieses riesige Land zu erleben und ein Stück weit begreifen zu können. Vielleicht besser nachfühlen zu können.
Der Super Tuesday, das war vorgestern, da wurde in 15 Bundesstaaten gleichzeitig gewählt. Und Sie haben gerade gesagt, Sie wären gerne zum Super Tuesday dort gewesen in den USA. Warum?
Weil Sie einfach dann erst spüren, was Menschen umtreibt, aus welchen Gründen Menschen ihre Stimme abgeben. Es sind oft sehr kurzfristige Entscheidungen, sind oft Bauchentscheidungen einerseits. Und dann gibt es das Hardcore-Lager, diejenigen, die sagen, ich werde nie jemand anderen als Trump unterstützen. Ich werde niemals jemanden wie Trump unterstützen. Sind ja auch die sogenannten Never-Trumpers. Aber Sie müssen einfach dran sein, um zu sehen, wie kurz das Gedächtnis auch vieler Menschen ist. Es gibt auch in Umfragen den Begriff dafür in den USA, den Goldfish Voter, also die Wähler, die die Gedächtnisspanne eines Goldfischs haben oder haben sollen. Und es ist interessant, wenn man sich anguckt, wie die wirtschaftliche Situation ist, kann man ziemlich genau vorhersagen, das letzte Quartal, so ungefähr vor der Wahl, wie Menschen abstimmen werden. Wenn Sie das Gefühl haben, es geht nach oben, die Preise gehen nach unten, ich kann mir mehr leisten, treffen Sie eine bestimmte Wahlentscheidung oder umgekehrt. Fragt man sich, wo die 4 Jahre zuvor dann hingehen.
Ja, Gedächtnisprobleme werden auch dem aktuellen amtierenden Präsidenten Joe Biden nachgesagt. Auch darüber werden wir sprechen. Sie waren dann zum Super Tuesday nicht in den USA, sondern in Tübingen und haben da bei einer Vortragsreihe teilgenommen. Wie haben Sie die Diskussion so erlebt?
Kontrovers, suchend. Es war eine amerikanische Stimme.
Es ging natürlich um die USA.
Wir hatten Melissa Eddy von der New York Times, die eigentlich Deutschland covert, mit auf dem Podium und einen Kollegen von Ihnen, Arthur Landwehr, der lange in den USA war, vom Hörfunk in Washington D.C. Und allesamt mit dem Publikum suchen wir im Grunde nach einer Erklärung. Wir versuchen das zu begleiten, was sich da tut. Denn man kann ja nur Schritt für Schritt mitgehen, versuchen das nachzuempfinden, so ein paar Strategien und Muster zu finden. Was sehr viel schwieriger bis unmöglich ist, sind die Prognosen nach vorne. Wir sind alle versucht zu sagen, was passiert denn nun? Wer gewinnt im November? Was heißt das für uns? Ja. Aber wir müssen 2 Szenarien mindestens aufmachen, die möglich sein könnten.
Sie haben lange Forschung und Lehre gemacht zum Thema US-Politik. Sie waren sogar mal in Yale, die berühmte US-Universität. Ja. Und lange der Mann für die USA an der Uni Heidelberg. Aber jetzt sind Sie so mehr als Sprecher, als Beitragender zu Diskussionen unterwegs. Warum haben Sie diesen Wechsel gemacht von der Forschung in die Öffentlichkeit?
Ja, auch als Buchautor. Es ist weniger eine Entscheidung gegen die Universität in irgendeiner Form. Ich bin ja auch nach wie vor verbunden mit der Hochschullandschaft, auch mit der Universität Köln aktuell. Es ging einfach darum, ein bisschen den Korridor zu weiten, mich anders nochmal mit der interessierten Öffentlichkeit, so wie heute, auch in Verbindung zu setzen. Ich halte das für elementar. Es gibt sehr wertvolle, fundierte, systematische Forschung an deutschen Hochschulen. Meines Erachtens erreicht zu wenig von diesen wertvollen Erkenntnissen die breite interessierte Öffentlichkeit, die es unbedingt gibt. Und ich bin jemand, der glaubt, dass man komplexe Inhalte anschaulich, zugänglich vermitteln kann, ohne sie zu verflachen. Das ist nicht unbedingt die Überzeugung, die in der deutschen Hochschullandschaft vorherrscht, wo doch Expertise stark auch über Fachsprache, etwa über Jargon gemessen wird. Und das finde ich einen traurigen Verlust. Das ist kein Vorwurf an die Hochschullandschaft, aber es ist etwas, was unserem Land dann verloren geht an Erkenntnis.
Also Sie sagen mal, es braucht beides, die hochkarätige Forschung und dann auch jemanden, der es anschaulich in die Öffentlichkeit tragen kann und macht.
Unbedingt. Und gerade bei so einem komplexen und großen Thema wie die USA oder sagen wir die Idee Amerika als großes Ganzes, ist ja ein lebender Organismus, ne, der sich vor unseren Augen entwickelt, der wächst, der größer wird, der unberechenbar bleibt ein Stück weit, sehen wir jetzt ja aktuell wieder. Ist kein abgeschlossenes Kapitel etwa wie die Forschung zum Nibelungenlied oder ähnliches mehr, die hochkarätig sein kann und ihren Wert hat. Hier schauen wir auf etwas, was sich bewegt, ausdehnt, zusammenzieht vor unseren Augen. Und da ist der Austausch zwischen Fachexpertise und interessierter Meinungsbildung und auch einem gewissen Generalismus elementar.
Aber Sie haben Ihr Ohr noch an der Wissenschaft. Wir schauen gleich mal ganz praktisch auf den Super Tuesday. Vorgestern Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur in den USA in gleich 15 Bundesstaaten gleichzeitig. Da kamen dann so im Lauf des Tages die News rein. Aber vielleicht mal so vorweg, wie kommen eigentlich diese Stimmen zusammen beim Super Tuesday, damit man das versteht? Weil manchmal guckt man das an und denkt, wie kommen die denn jetzt da auf ihre 1000 Delegierten?
Richtig, es ist eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit. Es gibt auch sehr viel Kritik daran, auch in den USA übrigens. In Umfragen nachweisbar, dass auch viele Amerikaner und Amerikanerinnen, die registriert sind, um wählen gehen zu können, dieses System nicht ganz durchschauen. Ja, das hat also nichts damit zu tun, dass diese Menschen das nicht begreifen würden, sondern weil Menschen einfach so viel anderes im Kopf haben und beschäftigt sind, es ihnen schon genug ist zu sagen, ich wähle diese oder jene Partei. Ich verstehe das System als Ganzes nicht, aber ich weiß, wo es hingehen soll nach meinem Bauchgefühl. Es ist also so, dass es eine ganze Reihe von sogenannten Vorwahlkämpfen gibt, in denen erstmal parteiintern entschieden wird, wer am Ende der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin wird. War ja bei Hillary Clinton schon mal der Fall. Dieses Jahr sind es wieder zwei alte weiße Männer, 77 und 81 Jahre alt, meine ich. Also mehr als doppelt so alt als der Landesdurchschnitt in den USA. Der liegt, glaube ich, bei 38,5, 39 Jahren. Ne? Das sagt ja auch schon viel aus. Und nun wird in den einzelnen Bundesstaaten also dieses Vorwahlsystem durchgeführt. Es gibt unterschiedlich viele Stimmen zu gewinnen, wenn Sie so wollen. Und der Clou an der Sache oder der Haken ist, dass wenn wir beide, Sie, Herr Tassi und ich, antreten würden, es so ist, dass es genügt, dass Sie mehr Stimmen einholen als ich und damit die Gesamtzahl der Stimmen in diesem Bundesstaat für sich abräumen.
Also dieses One-Takes-All-Prinzip.
Exactly. Winner takes all. Und das bedeutet, dass ich dann leer ausgehe. Ne? Und dann dementsprechend kann es passieren, dass ich aufs ganze Land gesehen mehr Stimmen einheimse als Sie und trotzdem die Wahl verliere.
Ist ja auch schon mal so geschehen, zum Beispiel bei den Präsidentschaftswahlen. Ich glaube, als Trump gegen Hillary Clinton gewonnen hat, da war es so, da hatte er nominell eigentlich weniger Stimmen. Aber nicht nur da, also auch schon vorher in der Geschichte.
Schon mehrfach, und es bedeutet auch, dass sehr geringe Unterschiede von 8, 9, 11.000 Menschen einen ganzen Staat einer Person zuschieben können, Michigan, Minnesota und andere Bundesstaaten.
Also ein Riesenstaat und es geht um jede Stimme. Kurze Frage noch zum Verständnis. Bei den Primaries, also wenn die Leute direkt zur Wahlurne gehen können bei den Vorwahlen, darf da jeder wählen für den jeweiligen Kandidaten oder ist das nach Partei aufgeteilt?
Nur diejenigen, die sich zuvor registriert haben. Das heißt, sie müssen zweimal, wenn sie so möchten, vom Sofa zu Hause aufstehen. Sie müssen sich registrieren und sagen, ich unterstütze die Demokratische Partei. Und dann in einem zweiten Schritt können sie dann entsprechend abstimmen. Dasselbe gilt bei den Republikanern. Das ist die nächste große Hürde, die eine ganze Anzahl von Menschen in den USA davon abhält, sich diesen Zirkus überhaupt anzutun. Wenn sich die Anzahl der Nichtwähler betrachtet, auch der sogenannten Independent Voters, also der unabhängigen Wähler, sind gewaltige Zahlen. Dieses Jahr geschätzt 40-41%. Die sagen, ich weiß noch überhaupt nicht, für wen ich wähle, respektive vielleicht lasse ich es auch ganz. Und wenn man sich dann anschaut, wie knapp es jedes Mal zugeht, würde das den Unterschied schon ausmachen.
Alaska, Alabama, Arkansas, Kalifornien, Maine. Es war schon ein ziemlicher Erfolg für Donald Trump in den Vorwahlen der US-Republikaner vorgestern beim sogenannten Super Tuesday. Wir haben den USA-Experten Tobias Endler bei uns in SWR 1. Leute, ja, Trump dürfte jetzt gesetzt sein als Präsidentschaftskandidat der Republikaner oder sehen Sie es anders?
Nee, Trump ist gesetzt. Nikki Haley ist aus dem Rennen ausgestiegen, die einzige Alternative, die einzige Konkurrenz, die es noch gab. jemand, die sich verkauft hatte, will ich so deutlich sagen, als die Vernunft-Alternative in der Republikanischen Partei. Relativ zu Trump mag das tatsächlich stimmen, weil relativ zu ihm vieles vernünftig ist. Aber Nikki Haley war natürlich jemand, die mit der Tea Party-Bewegung, also einer relativ radikalen Bewegung, damals groß geworden ist. Mhm. Jemand, die lange Zeit auch für den damaligen Präsidenten Trump gearbeitet hat, unter anderem bei den Vereinten Nationen.
Genau, sie war seine UN-Botschafterin.
Richtig, ne? Also da gibt es eine lange gemeinsame Geschichte und die dann irgendwann natürlich, wenn sie kandidiert, sich von ihm ein Stück weit distanzieren und absetzen muss. Aber erstens keine ernstzunehmende Alternative war. Dazu ist die Trump-Basis viel zu solide. Sieht man jetzt, sie ist ausgestiegen. Die großen Sponsoren sind auch abgesprungen. Die Koch-Brüder und andere mehr, die da Geld reingesteckt hatten. Und in diesem riesigen Land ist ohne Geld einfach nichts zu machen. Damit war der Wahlkampf beendet. Der wurde für sie beendet. Ich kann mir vorstellen, dass sie gerne noch ein bisschen weitergemacht hätte. Wenn das Geld wegbricht, ist die Show zu Ende.
Ja, aber gestern war es natürlich alternativlos. 14 von 15 Bundesstaaten hat sie verloren. Nur in Vermont konnte sie gewinnen. Also das ist völlig eindeutig gewesen. Aber diese großen Geld, also sie ist ja trotzdem nicht uninteressant als Figur in diesem Wahlkampf, auch jetzt noch. Sie hatte einige große Geldgeber, die Trump erstmal nicht hatte. Wie kommt das? Also sie soll ja anscheinend im Februar schon allein 12 Millionen Dollar eingesammelt haben, mehr als Trump.
Ja, sie hat in relativ kurzer Zeit relativ viel Geld eingesammelt, das stimmt. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass diese großen Geldgeber von einer Kandidatin oder einem Kandidaten zum nächsten dann weiterziehen, weil sie eben doch auf den Gewinner oder die Gewinnerin setzen wollen. Bei Trump wird es einige geben, es gibt eine komplizierte Geschichte auch mit den Koch-Brüdern, etwa The Koch Brothers in den USA. Da bin ich mir nicht so sicher, aber es wird andere Sponsoren geben, die zu ihm rüberwechseln, die jetzt auf diesen Bandwagon, wie es heißt, aufspringen und sagen, ich will da mitfahren, ne, auf dem Zug der Gewinner. Trump stellt das ja auch in aller Deutlichkeit so dar. Es ist ihm extrem wichtig, dass er jetzt schon quasi unschlagbar erscheint, sowohl parteiintern als auch dann aufs große Ganze gesehen. Deswegen war er auch nach Verlautbarungen ziemlich sauer, dass er Vermont verloren hat, obwohl das eigentlich fürs Gesamtbild keine Rolle spielt. Er hat jetzt schon um die 1050, 1070 Delegiertenstimmen beisammen. Wir hatten es vorhin kurz davon. Mhm. Braucht insgesamt 1250. Dann ist ihm die Nominierung auch offiziell nicht mehr zu nehmen. Ich wüsste nicht, wer da noch dazwischen kommen soll. Es müsste jemand quasi aus dem Nichts erscheinen und ihm diese mindestens 1250 Stimmen abspenstig machen. Das sehe ich nicht bis zum Parteitag.
Ja, das ist ja recht unwahrscheinlich, dass da noch jemand erscheint. Es könnte nämlich nächste Woche schon soweit sein, dass er diese Stimmen beisammen hat. Aber jetzt wird es ja interessant. Also die Geldgeber von Nikki Haley gehen zum Teil an Trump über. Was ist aber mit den Wählern, die sie gewählt haben? Also es ist ja so, dass sie hat ja in Vermont gewonnen und in anderen Bundesstaaten zweistellige Ergebnisse erzielt, Nikki Haley. Also das deutet ja darauf hin, wir haben gerade gesagt, the winner takes it all Prinzip, aber viele Menschen sind da, die unzufrieden sind mit Donald Trump, auch von der Parteibasis der Republikaner. Was ist mit denen?
Unbedingt. Und das war eine spannende Erkenntnis, dieses Super Tuesday. Deswegen bin ich auch so ein bisschen überrascht manchmal, wenn hier in den Einordnungen auch medial häufiger schon gesagt wurde, an diesem Super Tuesday ist ja nichts Spannendes passiert. Wir wissen ja, wer sich durchsetzen wird. Ja, das stimmt. Aber es sind viele Erkenntnisse quasi unterwegs, die sich uns erschlossen haben. Eines davon ist, und Sie haben es zu Recht angesprochen, da gibt es eine Unterstützung für jemanden wie Haley, aber primär gegen jemanden wie Trump in der Republikanischen Partei. Das ist teils die alte Garde der klassischen Republikaner, die einfach nicht mit jemandem wie Trump, wenn es um radikalen Quereinsteiger kann. Es ist aber auch teilweise eine Basis, etwa eine weibliche Basis auch, die ein großes Problem damit hat, wie Trump über Frauen spricht, zu Recht. Die auch ein Problem mit seinem Rassismus hat und so weiter. Diese Menschen sagen jetzt schon, wir werden entweder gar nicht wählen gehen im November oder, das ist natürlich der geringere Anteil, wir könnten uns vorstellen, jemanden wie Biden zu wählen, einfach nur to stick it to Trump. Mhm. Ja, also um es Trump mal reinzudrücken, wie die Amerikaner sagen. Mhm. Und das ist ein Problem. Wir hatten vorhin kurz einige Bundesstaaten angesprochen, Michigan, Minnesota und andere, die beim letzten Mal ja mit so 11, 12, 13.000 Stimmen Unterschied entschieden wurden. Und das reicht lange aus. Wenn die zu Hause bleiben und eigentlich Haley wollten, dann ist der Bundesstaat weg für Trump. In Summe kann ihn das die Präsidentschaft kosten. Er wird dagegen angehen. Deswegen hackt er auch jetzt noch so auf Haley rum. Deswegen lässt er da nicht los, um sich abzugrenzen.
Wir haben jetzt eine Frage reinbekommen, die passt zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Deswegen nehmen wir sie kurz zwischen rein, nämlich von Ralf Löffler. Und wir hatten ja über das Wahlsystem in den USA gesprochen. Und er fragt, Menschen im Gefängnis oder auf Bewährung, die verlieren in den USA ja ihr Wahlrecht. Er wollte wissen, ist das wirklich so?
Ja, das ist wirklich so. Für diese Menschen fällt nicht nur das Frühstück, das Breakfast in America, schlechter aus, diejenigen, die wirklich im Gefängnis sitzen, sondern ihnen wird auch das Wahlrecht entzogen. Es ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Bundesstaat, wie strikt es wirklich gehandhabt wird, welche Art Vergehen das auch bewirkt. Wenn es aber passiert, ist es dauerhaft und es ist eine große Anzahl von Menschen, die davon betroffen ist, um die 5 Millionen etwa. Da ist nicht gesagt, dass die alle wählen gehen würden, ne? Aber es würde ein Bruchteil dieser Menschen natürlich genügen, die tatsächlich zur Wahl gehen, die dann so eine knappe Wahl wie beim letzten Mal oder vorletzten Mal anders ausgehen lassen können. Mhm. Und der tragische Aspekt ist, dass natürlich viele Minderheiten, insbesondere African Americans, überproportional davon betroffen sind. Gerade auch in einem liberalen Bundesstaat wie Kalifornien etwa ist es ganz deutlich.
Ja.
Und das ist eine klassische Wählerklientel, die Black Americans, die schwarzen Amerikaner und Amerikanerinnen für die Demokratische Partei. Das heißt, denen tut das besonders weh, diese Umstände.
Andererseits, wenn wir auf Donald Trump schauen, den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, wie wir seit vorgestern wissen, der steht ja in zahlreichen Fällen jetzt vor Gericht. Sollte er verurteilt werden, dürfte er trotzdem kandidieren.
Ja, das ist das Verrückte, Erstaunliche. Die Amerikaner sagen mind-blowing, ne? Das bläst einem so das Gehirn durch, dass es also viele gibt, die ihn nicht wählen dürfen, weil sie strafrechtlich belangt werden oder verurteilt worden sind. Dass derjenige aber, der ins Amt gewählt werden könnte erneut, dies sogar tun könnte vom Knast aus. Mhm. Also er könnte aus dem Gefängnis heraus regieren und mindestens vorher gewählt werden, hat ja über 90 Verfahren gegen sich laufen, davon 4 auch strafrechtlich wirklich schwere, also Aufstachelung zum Umsturz, ein Putschversuch im Grunde. Und auch die Tatsache, wie er in Georgia damals versucht hat, in dem Bundesstaat Georgia, die Wahlergebnisse also zu seinen Gunsten nochmal umzudrehen, weil es dann vielleicht für die Wiederwahl gereicht hätte, das ist massiv. Das hängt ihm an, aber das würde ihn rein formal nicht davon abhalten, ins Weiße Haus zurückzukehren.
Haben wir das mal vorweggenommen? Kommen wir noch mal kurz zurück zu Nikki Haley, seiner einzigen verbliebenen Kontrahentin, die jetzt auch nicht mehr da ist. Zwei Fragen dazu. Wir hatten es vorhin gesagt, angesprochen, sie hat keine klare Wahlempfehlung für Trump abgegeben. Oder wie haben Sie es verstanden, diese Abschiedsrede, die sie da gehalten hat?
Ich habe so verstanden wie Sie. Das, was gefehlt hat, ist dieses klare Endorsement, wie es im Amerikanischen heißt. Also, dass jemand seinen Rücktritt ankündigt und sagt, gleichzeitig oder im nächsten Schritt, ich gehe in das Lager von XY. In Ihrem Fall wäre naheliegend gewesen, dann zu sagen, ich gehöre jetzt zum Trump-Lager, auch mit Ihrer Vergangenheit, die ich vorhin skizziert hatte. Ein relativ naheliegender Schritt, das hat sie so nicht getan. Vielleicht aus Glaubwürdigkeitsgründen, vielleicht war es ein bisschen viel verlangt in dem Moment, weil sie von Trump ja auch schwer angegangen worden war, auch persönlich beleidigt worden war. Dennoch hat sie es so verklausuliert, wie Sie richtig sagen. Ich glaube, da hält sich jemand doch die Optionen offen. Könnte natürlich eine interessante Möglichkeit sein, mit aufs Ticket zu kommen, also als die nominierte Vizepräsidentin im Erfolgsfall für Trump. Und dann hätte er jemand an seiner Seite, eine weibliche Kraft, die sehr bekannt ist, die sich landesweit nicht mehr vorstellen muss, die andere Inhalte mitbringt, die seine Extreme etwas mäßigt. Das wäre so die Sicht der politischen Berater. Wenn ich Trumps Berater wäre, würde ich sagen, überleg dir mal, ob das nicht eine interessante Kombination für dich wäre. Aber ich glaube, so tickt Donald Trump nicht. Das Nachtragende überwiegt. Ich wäre eher überrascht, wenn Haley am Ende bei ihm auf dem Ticket auftaucht.
Also Sie glauben nicht, dass er sie zur Vizepräsidentin macht. Das würden ja jetzt besonders viele als einen sehr schlauen Zug von ihm bewerten.
Ja, das meinte ich eben. Ne? Es wäre schlau, es wäre strategisch klug, ist aber nicht unbedingt so, wie Donald Trump funktioniert.
Gut. Was ihm seine Berater offensichtlich auch raten, ist in letzter Zeit seinen Ton ein bisschen zu mäßigen. Das fällt auf. Ist Ihnen das auch aufgefallen, dass Donald Trump nicht mehr ganz so radikal daherkommt in den letzten Tagen? Wer weiß, wie lange es hält. Aber
unbedingt. Wobei es einen Unterschied gibt zwischen dem, was uns medial erreicht, oder dem, wenn man so ein bisschen tiefer gräbt, es gibt ja auch viele Aufzeichnungen, Videoaufzeichnungen seiner Wahlkampfveranstaltungen auf irgendwelchen Flugzeughangars oder in sonstigen großen Stadien oder so. Das ist ja eigentlich sein Metier, ne? wo die Massen kommen, die er hervorragend bespielen kann. Das muss man so anerkennen. Es ist auch viel Entertainment dabei. Das hat einen Unterhaltungsfaktor, natürlich auch eine Tragik, weil die Konsequenz aus diesem Entertainment sehr ernst wird. Mhm. Aber da herrscht nochmal ein anderer Ton. Ich bin trotzdem bei Ihnen. In den offiziellen Statements, in den medial verbreiteten Statements ist es für Trump-Verhältnisse vergleichsweise zurückhaltend, auch gegenüber den Strenggläubigen etwa in den USA, den evangelikalen Wählern und Wählerinnen, die er braucht, ohne die es ganz eng wird für ihn. Das scheint so eine gewisse Strategie einzusetzen. Ich würde nicht sagen Vernunft. Er ist aber, das vielleicht abschließend, er ist deutlich besser vorbereitet dieses Mal. Es gibt ein ganzes Team an Strategen, die wissen genau, was sie tun. Es gibt das sogenannte Project 2025, das Projekt 2025. ab da ist festgelegt, schriftlich nachzulesen auf 900 Seiten, was passieren soll, wenn Trump nochmal ins Amt kommt. Das ist ein grundlegender Unterschied zu 2016.
Joe Biden gegen Donald Trump, das wird die Wahl sein im November für die US-Amerikaner bei der Präsidentschaftswahl. Wir haben den USA-Experten Tobias Endler aus Heidelberg zu Gast und wollen direkt Themen aufgreifen, die sich in der letzten Stunde aufgehäuft haben, nämlich eine Frage von Katja aus Leingarten. Da hatten wir ja gesprochen über die Erfolgsbasis von Donald Trump und sie möchte wissen, wie der Einfluss der Evangelikalen aussieht. Können Sie das mal kurz zeichnen?
Ja, ganz kurz, solange es Zeit dafür gibt. Der Einfluss ist natürlich hoch. Donald Trump braucht die Evangelikalen, weil es so knapp zugeht, gerade in den Bundesstaaten, wo die Evangelikalen sehr präsent sind. Wir haben es in den Vorwahlen jetzt in Iowa etwa gesehen, aber auch anderswo, vor allem im sogenannten Bible Belt, also im Bibelgürtel in den Südstaaten der USA, wo der Glaube einfach sehr stark gelebt wird und zum Alltag gehört, wo auch der Kirchgang oft mit dem Politischen verbunden ist im Übrigen. Also direkt nach der Messe gibt es einen politischen Diskussionskreis und ähnliches mehr, inklusive Pastor. Mhm. Und das ist direkt miteinander verbunden. Meine Werteinstellung bestimmt, wie ich politisch abstimme und umgekehrt.
Und diese Menschen werden eher von Donald Trump angesprochen?
Ja, das erstaunt natürlich. Im ersten Moment passt das ja überhaupt nicht zusammen. Der mehrfache Ehebrecher, der ständig flucht, dessen Umgang mit Frauen eine Katastrophe ist, der offenkundig keine Ahnung von der Bibel hat. Er wurde in dem Interview ja auch mal gefragt, ob er seine Lieblingsstelle in der Bibel zitieren könnte. Das, was ihm am wichtigsten ist. Und er sagte, I like them all. Weil er einfach überhaupt nichts davon präsent hatte oder gelesen hat. Ja, das ist klar, dass es nicht glaubwürdig ist. Ich habe mich mit Menschen in den USA dazu unterhalten, was schwierig ist, weil Religion, Sexualität, Politik heikle Themen sind, unter Fremden vor allem. In dem Fall habe ich es getan und Menschen sagen, das stimmt alles. Die wissen ja, wie dieser Trump tickt und sie sagen, darüber sehe ich ihn weg. Aus 1, 2, 3 Gründen, die mir wichtig sind. Einer davon ist, dass Trump in ihren Augen zwischen ihnen und ihrem Privatleben, ihrem Glauben und dem übergriffigen Staat in Washington steht. Übergriffig heißt, am Ende fällt diesem Staat gar noch ein, eine Kirchensteuer einzuführen, die gibt's nicht in den USA. Und Donald Trump sagt, solange ich da bin, bleibt das eine privatwirtschaftliche Angelegenheit, euer Glaube. Und die Kirche, die euch am besten gefällt, da geht ihr hin und da holt ihr euch, was ihr braucht. Das wird sich unter mir nicht ändern.
Ich habe noch eine Frage von Ute, die sagt, sie ist entsetzt, dass Trump in Kalifornien so viele Stimmen bekommen hat, jetzt bei den Vorwahlen am Super Tuesday. Woran liegt's, wie Sie wissen?
Gut, man muss es vielleicht ganz kurz ein bisschen auffächern. Ne? Wie wir alle wissen und auch sicherlich die Zuhörerin weiß, sind das erstmal die Vorwahlen, wo es also intern bei der Republikanischen Partei darum ging, wer sich in Kalifornien durchsetzt. Da war jetzt noch nicht die Konkurrenz mit den Demokraten da, da waren noch nicht die Linken und Linksliberalen mit im Boot, für die San Francisco ja etwa bekannt ist, Berkeley um den Campus der Universität herum und anderswo mehr, sondern das war wirklich parteiintern. Und da war seine Konkurrenz Nikki Haley. Und da erstaunt es immer noch, man denkt dann, dass so jemand wie Haley sich vielleicht eher durchsetzen würde. Sie hat auch einiges an Stimmen da holen können. Man muss aber dazu sagen, dass Kalifornien ein riesiger Staat ist, wohnen über 40 Millionen Menschen, ist die Hälfte der Einwohner von Deutschland. Und dass Kalifornien in großen Teilen auch sehr konservativ tickt, im Landesinneren. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns von der Küste wegbewegen, ist es eine andere Welt. Viel Landwirtschaft, viel traditionelle Familienverbünde und die wählen Trump.
Der US-amerikanische Präsident Joe Biden, der hält heute seine Rede zur Lage der Nation. Wir haben den USA-Experten Tobias Endler bei uns zu Gast. Worum wird es da gehen und was wird sein Fokus sein? Was glauben Sie?
Gut, wir können nur ein bisschen spekulieren natürlich. Allgemein wird erwartet, dass Biden nochmal klar Kante zeigt, dass er Stellung bezieht. Das muss er auch. Um es ein bisschen salopp auszudrücken, er muss aus dem Quark kommen. Er liegt hinter Trump in den landesweiten Umfragen, im Durchschnitt seit Monaten im Übrigen. Hat er ungefähr 43% Unterstützung, Trump hat 48% und man muss sich einfach klar machen, der Amtsinhaber, der eigentlich schon einen Bonus hat von Amts wegen, liegt 5 Prozentpunkte hinter jemandem, der aktuell kein Amt hat, der nicht mehr so präsent ist in den Medien, wie es eine Zeit lang der Fall war, der zwar viel durchs Land reist, der aber auch viel polarisiert, eine Geschichte, einen ganzen Rucksack voll Probleme mit sich bringt. Und derjenige ist immer noch vor dem Präsidenten Biden unterwegs. Es wird also Zeit. Biden hat Zustimmungswerte zu seiner Amtsführung von um die 40%. Da sagt man, in der Regel ist das schon zu knapp, um wiedergewählt zu werden. Sie brauchen schon 45% aufwärts, mindestens an Zustimmung zu dem, was sie tun.
Also was einem demokratischen Präsidentschaftskandidaten ja eigentlich immer sicher ist und was auch Joe Biden hatte, ist ja die Unterstützung bestimmter Bevölkerungsgruppen in den USA, also den Schwarzen, den Afroamerikanern, den Hispanics und auch vielen Frauen. Und das scheint bei Joe Biden jetzt ein bisschen verloren gegangen zu sein. Wo hat er diese Leute verloren?
Ja, ist eine gute Frage, auf die es leider keine gute Antwort gibt. Es ist kompliziert. Biden verliert, leider, es bricht ihm weg auf allen möglichen Seiten. Er verliert bei den Minderheiten, weil er nicht so viel liefert, wie er versprochen hat. Er ist mit einer damals sehr engagierten Agenda angetreten im Wahlkampf, bevor er sein Amt angetreten hat. Sehr linksliberal, würde ich sagen, sehr viel starker Staat, sehr viel Unterstützung bei der Sozialversicherung. Es gibt dieses große Investitionsprogramm von ihm, Build Back Better. Mhm. Also wieder aufbauen und das noch besser, als es vorher war, die drei Bs. Mhm. Da hat er einiges von gemacht, aber er kriegt es nicht kommuniziert. Das ist ein Teil ebenfalls. Er kriegt nicht den richtigen Ton getroffen. Das kommt nicht bei den Menschen an. Was faktisch schon passiert, ist das eine. Und wenn er sich positioniert, brechen ihm andere Wählergruppen weg. Ja, ein Beispiel aus dem Außenpolitischen, der Israel-Gaza-Konflikt zum Beispiel, kostet Biden aktuell viele Stimmen.
Könnte man jetzt sehen bei der Vorwahl.
Konnte man sehen.
Haben viele mit uncommitted gestimmt?
Exactly. Ja. Ja. Michigan und also anderswo. Da gibt es bis zu 30% der registrierten demokratischen Wähler, etwa im Wahlkreis von Ilhan Omar in Minneapolis und anderswo, die sagen, so unterstütze ich unseren Präsidenten nicht. Das ist mir zu anti-Palästina, zu anti-Gaza. Ich will, dass das kritischer eingeordnet wird von den USA, was Israel da tut. Mhm. Und Biden kommt zwischen alle Stühle. Er kann das nicht richtig moderieren. Es bricht ihm weg auf verschiedenen Seiten. Wenn er sich auf die eine Seite zubewegt, bricht die andere Seite weg. Das ist tragisch für ihn, weil er eigentlich fürs Land so einiges bewegt hat.
Ja, also seine Bilanz ist ja besser als sein Image offensichtlich. Sie hatten ja selber vor 3 Jahren hier in der Sendung gemutmaßt, also er wird es für eine Legislaturperiode machen, wird als der, ich glaube, ich zitiere Sie jetzt, der Transition President in die Geschichte eingehen und dann aber Platz machen für einen Jüngeren. Und jetzt kriegen wir ihn mit dann 82 Jahren vielleicht nochmal ins Amt. Ist sein Alter, das wird ihm häufig vorgeworfen, dass er eigentlich zu alt ist und vergesslich und häufig mal was verwechselt. Wie gefährlich kann ihm das werden?
Ziemlich gefährlich, ne? Dass es ihm von der gegnerischen Seite vorgeworfen wird, glaube ich, ist keine Überraschung. Es ist ein einfacher Vorwurf, den man machen kann, ist ja auch wahr. Das soll nicht despektierlich klingen jetzt gegenüber der älteren Bevölkerung. Es ist einfach das komplexeste, vielleicht das schwierigste, das umfassendste Amt der Welt nach wie vor, würde ich argumentieren. Und das mit 80 Jahren zu stemmen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, hat er die Energie überhaupt noch?
Eben. Sich fragen, ne? Schwieriger ist für ihn, dass auch die eigene Seite das Alter zunehmend als Problem sieht. Also aufs ganze Land in Umfragen sind es etwa 70%, die sagen, er ist deutlich über 70%, sogar er ist einfach zu alt.
Das ist eine ganze Menge.
Und bei der Demokratischen Partei sind es immer noch 6 von 10. Die sagen, das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Er hat Trump schon mal geschlagen, aber er ist für dieses Amt einfach nicht mehr in der richtigen Konstitution.
Mhm. Da fragt man sich ja, also warum hat er denn zum Beispiel seine Vizepräsidentin? Die war ja so hoffnungsvoll begleitet worden und auch darüber haben Sie sicherlich viel gesprochen vor 3 Jahren. Mensch, eine Dame mit Migrationshintergrund, die erste Frau als Vizepräsidentin, Kamala Harris. Warum ist die so im Hintergrund geblieben? Warum hat er die nicht mehr aufs Tableau gehoben oder vielleicht sogar als Präsidentschaftskandidatin in Stellung gebracht?
Ich glaube, dass er am Ende einfach auch zu sehr Machtmensch ist. Ich glaube nicht, dass jemand wie Biden, auch jemand wie George W. Bush damals und so, zufällig in dieses Amt kommt. Das gibt's nicht. Das war ja eine Zeit lang auch die Lesart hier in Deutschland gerne. Auch bei Trump erneut, da ist Strategie dahinter, da ist Machtwille dahinter, auch bei Joe Biden. Der wird sich mit Kamala Harris in diesem Leben auch nicht mehr wirklich gut anfreunden. Er hat ihr von Anfang an das schwierigste Thema zugeschoben, was sie machen können. Das ist die Sicherung der Südgrenze der USA hin zu Mexiko. Kamala Harris war darüber auch nicht sonderlich erfreut. Das klang mehrmals durch in Interviews und Stellungnahmen. Was sie tut, ist falsch. Wenn sie die Grenze liberaler gestaltet, mehr Menschen ins Land lässt, Verzeihung, dann kriegt sie Riesendruck vom konservativen Flügel, auch der Demokraten schon, geschweige denn von den Republikanern, geschweige denn von der Bevölkerung in den Südstaaten, etwa Texas. Mhm. Wenn sie die Grenze härter absichert, kriegt sie ein Riesenproblem mit dem linken Flügel der Demokraten. Das heißt, sie können eigentlich mit diesem Thema nur verlieren. Und es ist ein Thema, was ohnehin hoch aufgeladen ist, was Kamala Harris und Biden jetzt einholt. Man muss einfach sagen, wir haben jetzt Trump sehr kritisch eingeordnet. Man muss sagen, dass die illegalen Einwanderung ins Land unter Trump deutlich abgenommen hatte im Vergleich zu Biden. Und dass wir unter Biden jetzt 2 Jahre in Folge 2,4 Millionen illegale Grenzübertritte hatten in die USA. Und das sind nur die registrierten Fälle. Das heißt, die Dunkelziffer derjenigen, die nicht registriert werden, ist nochmal deutlich höher. Im Dezember letzten Jahres 300.000 Menschen, die die Grenzsicherungsbehörde gemeldet hat, bei einem illegalen Einwanderungsversuch. Das drückt natürlich aufs Gemüt, das ist schwierig, da ist eine tragische Konkurrenz unter den Übervorteilten, ne? Weil die Menschen, die kommen, treten in Konkurrenz zu den Menschen in den USA, die es ohnehin schwer haben. Die in den Fabriken arbeiten, die Schicht arbeiten, die keinen College-Abschluss haben und die nun um ihren Arbeitsplatz fürchten. Das ist eine ganz schwierige Konstellation.
SWR1, Leute, nach dem Super Tuesday, Vorwahl Super Tuesday in den USA. Über 40% der US-amerikanischen Bevölkerung wollen eigentlich weder Joe Biden noch Donald Trump als kommenden US-Präsidenten sehen. Wir haben den Amerikanisten. Amerikaner ist er noch nicht. Tobias Endler aus Heidelberg zu Gast. Wir haben einen Mann mit sichtbaren Alterserscheinungen und einen unwesentlich jüngeren, unberechenbaren Mann zur Wahl. Beide kennen wir schon als Präsidenten. Wie ist aktuell die Stimmung bei den Amerikanern?
Ja, sehr gemischt, ne, aus den Gründen, die Sie nennen. Es gibt, ich glaube, wir hatten es vorhin schon mal davon, eine große Anzahl von Menschen, 6 von 10 in etwa, die sagen, das Land geht komplett in die falsche Richtung. Es sind sogar ein paar mehr teils in Umfragen, 7 von 10 Menschen. Das ist natürlich eine vernichtende Bilanz. Klar ist die Frage sehr generell gestellt, aber sie lässt sich auffächern. Menschen sagen, das Land geht in die falsche Richtung, wenn sie den Eindruck haben, dass es wirtschaftlich nicht rund läuft, dass das Geld im eigenen Geldbeutel weniger wert ist, was einfach Tatsache ist während der Biden-Amtszeit. Die Menschen haben einen Preisanstieg von 14% erlebt, seit er im Amt ist. Und das tut richtig weh, ne? Die reale Kaufkraft ist gesunken. Auch wenn jetzt die Preise wieder ein bisschen fallen, vor allem die Benzinpreise, das ist ja so ein entscheidender Faktor auch in den USA, in so einem riesigen Land, ist es so, dass Menschen das richtig wehtut. Das ist übrigens auch der wichtigste Faktor, nachdem Menschen aktuell in Umfragen entscheiden. Wie geht's der Wirtschaft und was davon kommt bei mir an? Und vor diesem Hintergrund gibt's einen, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, einen Großvater und einen möglichen Verurteilten, zwischen dem sie die Wahl haben, dann im November, die das Land 4 Jahre lang irgendwie sicher, halbwegs verlässlich führen sollen, / wollen. Natürlich keine guten Aussichten.
Ja, Sie haben es vorhin selber zitiert. Es gibt eine aktuelle Umfrage der New York Times. 48% würden für Trump stimmen, 43% für Biden. Das kann sich aber noch ändern. Aber wir haben es gerade schon angesprochen. Was sind die entscheidenden Faktoren? Also das eine ist die eigene wirtschaftliche Situation spielt eine Rolle für die Wahl. Was noch? Migrationspolitik haben wir vorhin angesprochen, ja. Die Südgrenze zu Mexiko.
Richtig, was direkt damit zusammenhängt, zumindest in der Wahrnehmung der Menschen, wenn es um die Konkurrenz für Jobs geht etwa, wenn es um Sozialversicherungsleistungen und weiteres mehr geht. Was wichtig ist, ist das Thema auch Kommunikation der Wirtschaft. Biden hat ja Erfolge vorzuweisen, er hat viel gemacht in Sachen Infrastruktur zum Beispiel. Ne? Mhm. Diejenigen unter den Zuhörern und Zuhörerinnen, die schon in den USA unterwegs waren, wissen, wie die Straßen da aussehen können, wissen, dass man sich nicht auf jede Brücke unbedingt trauen möchte. Und das fällt natürlich auch in den USA auf. Die öffentlichen Schulen sind in einem katastrophalen Zustand. Biden hat das erkannt und hat als Teil seines Build Back Better Plans da richtig viel Geld reingesteckt. In Summe 2 Billionen US-Dollar, die während seiner Amtszeit in Infrastrukturprogramme gelaufen sind, auch in die grüne Technologie, die Förderung also von Solarkraft und andere mehr, Windkraft etwa, und die Halbleiterproduktion, was einfach zentral ist, inklusive der Suche nach den entscheidenden Mineralien. Das ist das, wo Biden richtig viel Geld reingesteckt hat. Und vieles davon kommt auch den sogenannten roten Bundesstaaten zugute, also da, wo traditionell konservativ gewählt wird, die Flächenstaaten im Mittleren Westen. Da gibt es besonders viel Straße, wenn Sie so möchten, die auch ausgebessert sein will. Das heißt, das gibt's. Das sind reale Erfolge, aber er kriegt es nicht kommuniziert, weil die Preise aktuell noch so sind, dass es einfach wehtut und Menschen sich weniger leisten können. Und das ist das Naheliegendste, wenn Sie so wollen, legitimerweise im Alltag. Danach wird entschieden.
Infrastruktur, das ist ja auch ein Horn, in das die Republikaner dann sehr stark blasen und dann auch sagen, ja, warum sollen wir denn Geld zum Beispiel in die Ukraine schicken, in ein Problem, das von uns, von den Amerikanern sehr weit entfernt ist. Wie groß ist die Rolle dieses Ukraine-Kriegs für den US-amerikanischen Wahlkampf?
Also da gibt es eine zweigeteilte Antwort drauf. Wenn Sie mich nach dem US-amerikanischen Wahlkampf generell fragen, dann ist Außenpolitik nachgeordnet. Mhm. Das ist, glaube ich, ähnlich wie bei uns, wenn wir ehrlich sind, auch in Deutschland, dass wir letzten Endes nach innenpolitischen Fragen entscheiden. Das, was uns am nächsten ist im Alltag, ist legitim. In den USA ist es traditionell so, dass die Welt da draußen sehr weit weg ist. Das können sich die USA auch besser leisten. Es gibt einen Binnenmarkt, der sich absolut selbst versorgen kann. der so weit ist, unter Obama übrigens so weit gepusht wurde, dass die Amerikaner etwa Energie im großen Stil exportieren können. Biden hat ja aktuell den Export von Flüssiggas pausiert. Das heißt, man sieht schon, dass da eine Krisenstimmung im Land ist und erstmal nichts verkauft wird weiter. Aber die USA können es sich leisten, alleine in der Welt zu bestehen. Verteidigungstechnisch sowieso. Und dann der zweite Faktor, den Sie zu Recht ansprechen, Beispiel Ukraine. Aus US-amerikanischer Sicht ist das ein europäischer Konflikt, den sich die Amerikaner über die transatlantischen Beziehungen mit eingekauft haben, wenn sie so wollen. Das klingt für uns erstmal irritierend, aber Biden ist qua Amt der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Und dann muss der Präsident, wenn er Wahlkampf macht, in, sagen wir, in Idaho, im Nordwesten der USA, den Eltern dort erklären, warum ihr Sohn, warum ihre 19-jährige Tochter sich im Militär in der Ukraine am anderen Ende der Welt engagieren soll, potenziell ihr Leben verlieren sollte.
Was ja gar nicht
ansteht. Und was die Amerikaner davon haben. Mhm. Das steht gar nicht an, aber das steht im Raum. Die grundsätzliche Frage, wie engagiert ist das Land noch in der Welt, ist ganz kritisch, wird ganz kritisch diskutiert. Die alten Zeiten auf demokratischer wie republikanischer Seite, wir denken an John McCain und andere zurück, das ist vorbei. Die Amerikaner ziehen sich auf sich zurück. Es braucht einen Krieg, zwei Kriege, wenn Sie es zynisch formulieren wollen, um sich wieder in der Welt zu engagieren wie aktuell.
Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, der heißt Michael Link von der FDP, der hat heute Morgen gesagt, dass oder gestern gesagt, an die EU appelliert, sie solle sich besser auf eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump einstellen, überhaupt ihre Beziehungen zu den USA breiter aufstellen. Was würden Sie dazu sagen? Also unabhängig von Joe Biden oder Donald Trump, was muss in Europa jetzt hier mit Blick auf USA passieren?
Das ist der Kernpunkt, ne? Unabhängig von Biden oder Trump. Wir sollten uns nicht täuschen über das, was eine zweite Amtszeit Biden bedeuten würde, der ja lange Jahre auch unter Obama Vizepräsident war. Also es ist nicht so, dass wir Europäer nicht Zeit gehabt hätten zu beobachten, wie Biden außenpolitisch tickt. Es ist so, er ist für mich der letzte echte Transatlantiker, der den intrinsischen Wert der transatlantischen Beziehungen auch sieht und sagt, das ist für sich genommen ein Wert. Nicht nur in Abgrenzung zu den Beziehungen zu China, nicht nur in Abgrenzung zu Russland. Ich sehe niemanden, auch nicht auf demokratischer Seite, der nachrückt und der den transatlantischen Beziehungen erstmal diesen Wert als solchen beimisst. Auch nicht Kamala Harris, um das gleich zu sagen, die von ihrer Biografie her, von ihren Schwerpunktsetzungen keinerlei natürlichen Impuls hat, zuerst nach Europa zu schauen, um sich globalpolitisch abzustimmen, sondern tendenziell ganz klar nach Asien, ganz klar auch die aufstrebenden Märkte wie Indien etwa in den Blick nehmen wird. Mhm. Die Amerikaner sagen es auch übrigens parteiübergreifend, das 21. Jahrhundert besteht darin, die wichtigste Herausforderung ist China und Zentralasien. Die dringlichste Herausforderung aktuell mag im transatlantischen Raum liegen, respektive Ukraine und Russland. Die entscheidende Komponente ist Asien. Obama hat schon vor Jahren gesagt, Russland ist eine Regionalmacht, was Putin schwer gekränkt hat. Mhm. Aber aus Sicht der Amerikaner ist da was dran. China ist die neue globale Macht auf Augenhöhe. Indien ist die aufstrebende Macht, die genau dahin will und hinkommen wird. Schon von der Bevölkerung her. Europa muss gucken, dass es nicht zu selbstverständlich nebenher mitläuft. Das ist das eine, denn die Amerikaner nehmen Europa nur in dem Maße ernst, wie es mit einer Stimme spricht. Ne? Mhm. Alleine die Differenzen zwischen Frankreich und Deutschland sind ein Problem. Zweitens, die erklärten Pro-Transatlantiker, die wollen, dass Deutschland stark ist, die warten auf ein Zeichen aus Berlin. Das höre ich immer wieder in Washington D.C. Und da steigt die Frustration, Resignation. Wann bewegt sich Deutschland, wann übernimmt Berlin die Führung? Auch für Europa. Das ist ganz klar die Erwartungshaltung. Auch bei beiden.
Also es liegt jetzt an uns. Wir haben ganz viele Fragen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Die sind heute ganz nah an uns dran. Das finde ich ganz toll. Was sehr, sehr häufig kam, ist, warum gibt es keinen jüngeren Kandidaten, vor allem bei den Demokraten? Da fällt dann auch immer wieder mal der Name Kamala Harris, zum Beispiel die Begebenheit, was würde denn passieren, wenn Joe Biden jetzt einfach zurücktritt, Kamala Harris Präsidentin wird, geht die dann mit einem Amtsbonus rein? Aber so wie ich sie gerade verstanden habe, überschätzen wir Kamala Harris ein bisschen.
Ja, ich meine schon. Man kann ja auf ihre bisherige Bilanz blicken. Ich hätte es vorhin erwähnt, sie hatte eine unglückliche Ausgangslage. Wenn sie sich um die Sicherung der Grenze kümmern müssen, können sie eigentlich nur verlieren. Mhm. Irgendeine Seite ist immer unzufrieden. Aber sie hat auch einen schwierigen Ruf schon zuvor gehabt. Es war natürlich eine taktische Besetzung damals auch von Biden, um bestimmte Minderheiten stärker ranzuholen, um besser aufgestellt zu sein, auch mit einer weiblichen Kandidatin auf dem Ticket. Aber sie hat einen sehr gemischten Ruf, gerade bei den Minderheiten, gerade bei den African Americans. Sie war zuvor ja in Kalifornien beruflich stark ja. unterwegs und hat dort sehr harte Urteile auch getroffen in ihrer Funktion, vergleichbar als Staatsanwältin. Und überproportional auch Minderheiten in den Knast gebracht, muss man so hart sagen, für sehr geringe Vergehen, mhm. wie den Verkauf von Cannabis. Und das wird ihr nachgetragen. Okay. Die wird es nicht rausreißen können, hat nicht die Beliebtheit, hat nicht das Profil und es steht auch nicht für Neuanfang. Sie ist einfach zu lange schon dabei.
Mhm. Ich habe nochmal kurz einen anderen Namen, der immer wieder kursiert, nämlich die Ex-First Lady, Michelle Obama. Was ist denn zu der zu sagen? Die wünschen sich wohl viele als Kandidatin und ja. Frage ist, ob Biden sie unterstützen würde.
Zu der ist zu sagen, dass es die einzige ist in aktuellen Umfragen. Amerikaner machen ja Umfragen zu allem, was denkbar ist, die Trump im direkten Duell tatsächlich schlagen würde. Es ist aber auch die Person, die schon mehrfach gesagt hat, dass sie das überhaupt nicht vorhat. Sie sieht das nicht für sich. Ich glaube, sie hat ihren Ehemann im Amt auch schwer altern sehen. Das war ja offenkundig, wie grau Barack Obama geworden ist. Ich glaube, Michelle Obama führt ein gutes Leben, so wie es ist, und wird das nicht ändern.
Ist viel drin heute in der Sendung, kann man alles nachhören, nochmal als Podcast ganz in Ruhe bei uns im Netz, swr1.de. Vielen Dank, Tobias Endler, für Ihren Besuch in SWR1, Leute.
Herzlichen Dank, hat mich gefreut.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.